HR Info. Netzwelt.
Die neue EU-Kommission unter der Leitung der Präsidentin Ursula von der Leyen hat Ende vergangenen Jahres ihre Arbeit aufgenommen. Neben der Klimapolitik und den Herausforderungen, die der Brexit der Europäischen Union auferlegt hat, von der Leyen die Netzpolitik als eines ihrer zentralen Themen und als eines der zentralen Themen der neuen Kommission bezeichnet. Da warten gewaltige Herausforderungen, deren Abarbeitung und Folgen tief in unseren Umgang mit dem Netz hineinwirken werden. Welche das sind, das erfahren Sie heute in HR Info Netz. Mein Name ist Udo Langenohl. Alexander Göbel ist unser Korrespondent in Brüssel und mit ihm werden wir in dieser Sendung die Felder abgrasen, auf denen die EU-Kommission Pflöcke im Digitalen einschlagen will. Alex, EU-Binnenkommissar Thierry Breton wird ja im Moment nicht müde zu betonen, dass sich die Europäische Union vom Gängelband der USA und China lösen muss. Was hat denn das mit dem Netz, was hat das mit Digitalem zu tun?
Ja, also das hat mit großen Begriffen zu tun, die diese neue Kommission sich auf die Fahnen geschrieben hat. Digitale Souveränität und auch geopolitische Strategie, auch im Digitalen, was also digitale Wettbewerbsfähigkeit angeht. Und da hat Thierry Breton erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, die klingt ziemlich vernichtend. Er sagt, so geht es einfach nicht weiter. 2019, kein einziges der 15 führenden Digitalunternehmen europäisch, kein nennenswertes europäisches Betriebssystem, kein Browser, kein soziales Netzwerk, kein Nachrichtendienst, keine Suchmaschine. Das ist schon ziemlich frustrierend. Ich meine, also wir sind bei Systemintegratoren, Telekom-Anbietern, Netzwerkausrüstern immer noch führend weltweit, aber das ist schon eine wachsende Abhängigkeit eben auch von ausländischer Software. Berichten wir bei Netzwelt ja auch immer wieder drüber, eben auch Abhängigkeit von Hardware, von Cloud-Diensten. Und deswegen sagt Breton, das geht so nicht weiter, weil wir da Gefahr laufen, dass der nächste große technologische Entwicklungsschritt da völlig an den europäischen Akteuren vorbeigeht. Und deswegen sagt er, wir müssen da nach vorne schauen und gucken auf die Daten, denn er rechnet vor, 2024 werde die Welt 175 Zettabyte an Daten haben. Also, und er sagt, wir müssen das als Schatz begreifen, aber das geht eben nur, wenn die EU es schafft, damit umzugehen. Und deswegen müssen wir eigentlich alles auf links drehen, sozusagen.
Wie stellt sich Breton denn die Umsetzung vor? Will er Cloud-Farmen unter der Ägide der EU-Kommission einrichten?
Ja, also da ist Breton ganz nah dran bei den Ideen aus dem Hause Altmaier, also dem Bundeswirtschaftsminister. Dort werden ja Ideen vorangetrieben zum Ausbau einer europäischen Cloud-Infrastruktur. Gaia-X ist da so ein wichtiges Stichwort. Ja. Das ist so eine Art dezentrale Cloud, dahinter steht also so vereinfacht gesagt die Überzeugung, dass datengetriebene Geschäftsmodelle die Zukunft bestimmen. In diesem Namen Gaia-X ist schon der Anspruch auch drin, was ganz groß es zu schaffen. Das ist ja in der griechischen Mythologie eine Urgottheit der Erde. Und letztlich geht es da bei dieser Cloud-Infrastruktur darum, den Amerikanern, auch den Chinesen zu zeigen, eure Tech-Sphären, von denen lassen wir uns inspirieren, aber wir würden gerne da ein eigenes Ökosystem sozusagen dem entgegenstellen.
Welchen Einfluss hätte denn die Kommission überhaupt auf diesem Feld?
Ja, also da ist in der Tat noch viel offen. Wichtige Details sind dann noch nicht geklärt. Zum Beispiel, in welcher Form amerikanische Großanbieter wie Amazon, Microsoft, Google ihre Cloud-Dienstleistungen auch auf Gaia-X-Plattformen anbieten könnten. Es geht also darum, dass man da niemanden ausschließen will. Also auch vor allem nicht diese Hyperscaler, wie sie ja genannt werden, diese großen Konzerne. Das ist ein wichtiges Signal, weil es ja auch dann um Wettbewerbsfragen geht und vielleicht dann so eine Art digitaler Handelskrieg, was man auf jeden Fall nicht möchte. Und keine Abschottungsfantasien, kein Datenprotektionismus. Das wird eben dann die große spannende Frage sein, wie will man das eine schaffen, ohne, also das eine tun, ohne das andere zu lassen, sozusagen.
Zu diesen Abhängigkeiten, die Breton immer wieder betont, die ihm ja auch missfallen, gehört auch die Infrastruktur des 5G-Netzes, das gerade aufgebaut wird, hier in der EU, auch in Deutschland. Stichwort Huawei, der chinesische Netzausrüster, der ist ja in Ungnade gefallen, gehört Breton aus zu denen, die sagen, wollen wir nicht haben innerhalb der EU, weil der Schnüffelverdacht im Raum steht?
Ja, also Breton ist so einer von denen, die man oft hört hier in Brüssel momentan so mit Ja, aber. Also er will Huawei grundsätzlich in der EU zulassen, aber de facto eben von Kernbereichen ausschließen, auch wenn die Kommission die Firma nicht genannt hat in ihrem Arbeitspapier. Mhm. Er sagt, Breton, das ist ganz interessant, wir in Europa akzeptieren jedermann, aber wir haben Regeln. Und wenn man da in dem Maßnahmenpaket zu 5G, was hier momentan auch kursiert, wenn man da zwischen den Zeilen liest, ist eigentlich klar, wer da gemeint ist, auch wenn der Name Huawei nicht genannt wird. Also da ist zum Beispiel diese Cybersicherheitsagentur ENISA drin, die europäische, und noch ein paar andere Regulatoren und die Kommission natürlich auch. Und die haben sich darauf geeinigt, dass da ja so ein Risikoprofil erstellt wird von Lieferanten für 5G. Und ein Textbaustein klingt so, als hochriskant gelten nicht EU-Staaten mit Unternehmen, die eng mit dem Staat verbunden sind, vor allem wo die Gesetzgebung solchen unerwünschten Einfluss nicht untersagt, wo kein Datenschutzabkommen mit der EU existiert und der betreffende Staat die Fähigkeit hat, Druck auszuüben. Also das ist jetzt nicht allzu schwer, da eine Beschreibung von Huawei rauszulesen.
Alex, im vergangenen Jahr haben wir hier in hr-info Netzwelt mit dir zusammen ein Thema durchdekliniert, das unter anderem bei Netzaktivisten, aber auch bei Datenschützern für eine Menge Aufregung gesorgt hat und immer noch sorgt. Diese geplante E-Evidence-Verordnung oder auch Herausgabeverordnung, wie das juristisch korrekt heißt, sie soll Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf digitale Daten in anderen Staaten vereinfachen. Jetzt hören wir uns nochmal an, was der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar in der Sendung damals sagte. Er sprach von einem internationalen Datensupermarkt der Sicherheitsbehörden, in dem sich die Strafverfolgungsbehörden nach Gusto bedienen können.
Also beim Supermarkt ist es ja letztlich Sache des Kunden zu entscheiden, in welches Fach er greift. Und genauso ist es bei dieser E-Evidenzverordnung, nur dass es dabei jetzt nicht um Tomaten, Gurken oder Kaugummi geht, sondern um unsere Daten. Und zwar auch gegebenenfalls um sehr sensible Informationen, welche E-Mail ich geschrieben habe, nicht nur an wen ich diese E-Mail geschrieben habe, sondern genau den Inhalt. All diese Informationen können abgefragt werden, wenn ich ein Dokument in meiner Cloud ablege. Selbst wenn das ein deutscher Anbieter ist, dann kann eine ausländische Behörde von diesem Anbieter direkt verlangen, diese Dokumente herauszugeben, und zwar ohne, dass Deutschland oder ein deutsches Gericht da nochmal rüberschaut. Und selbst wenn es mal rüberschaut, es gibt da so bestimmte Einschränkungen bei besonders sensiblen Informationen, ist die Ermittlungsbehörde in dem anderen Staat nicht daran gebunden, was die deutsche Behörde, das deutsche Gericht sagt, sondern die Daten müssen dann herausgegeben werden, selbst wenn das nach deutschem Recht unzulässig wäre.
Das ist, was wir jetzt gerade gehört haben, Alexander Stager-Tobak. Offenbar hat das auch die Verhandlungsführerin des EU-Parlaments erkannt, Birgit Sippel von der SPD. Sie hat mehr als 200 Änderungswünsche angemeldet, was diesen E-Evidenz-Komplex angeht. Was ist denn bisher draus geworden?
Ja, da können wir mal reinhören, was sie zu den Änderungsanträgen sagt und auch dem Streit um E-Evidence. Wir hatten jetzt gerade die Gelegenheit, Birgit Sippel zu fragen im Europaparlament in Straßburg während der Sitzung dort. Da hatte sie, und das ist irgendwie auch ganz witzig, ihr Handy an. Deswegen knarzt das jetzt gleich an der einen oder anderen Stelle. Aber hören wir mal rein. Stichwort Änderungswünsche bei E-Evidence.
Ja, die 200 Änderungsanträge sind erstmal die Grundlage für unsere parlamentarische Debatte. Danach kamen noch etwas mehr als 600 Änderungsanträge von den anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen. Und wir sind jetzt dabei, die unterschiedlichen Ansichten zusammenzufassen, damit wir dann eine gemeinsame Position haben für die weiteren Gespräche mit Kommission und Rat.
Ja, also Birgit Sippel sagt, man versucht da die Reihen zu schließen. Das ist im Europaparlament, zumindest mein Eindruck aus den Recherchen der letzten Monate, leichter als dann die Sache im Trilog, die man dann noch miteinander verhackstücken muss.
Lässt sich denn abschätzen, in welcher Form diese Verordnung im Parlament landen wird? Die USA unter anderem machen ja Druck auf die Kommission. Sie wollen unter anderem auch den Aspekt Terrorabwehr in dieser Verordnung in der schärfsten Form wiederfinden. Da sind wir wieder bei Binnenkommissar Breton, der sich unabhängig machen will vom Gängelband der USA.
Ja, da ist Birgit Sippel natürlich auch ganz vorne dabei, um das eben auszugleichen, das Thema Terrorabwehr, aber auch der Schutz der Verbraucher. Und sie ist ein bisschen genervt, dass da immer das eine gegen das andere ausgespielt wird. Hören wir mal rein, was sie gesagt hat.
Also ich bin immer wieder irritiert, dass bei solchen Gesetzgebungsverfahren, wo es um Strafrecht geht, immer wieder mit Terrorismus gedroht wird. Gerade bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nach dem Motto, das ist jetzt ganz wichtig, sonst können wir nicht. Angeblich ist ja die Terrorismusabwehr für alle Staaten, auch transatlantisch, ein ganz großer und wichtiger Punkt. Da sollte es ja selbstverständlich sein, dass alle ernsthaft zusammenarbeiten und auch alle Kräfte bündeln, damit man schnell reagieren kann. Das heißt, für die Terrorismusabwehr, wenn das wirklich so ein wichtiges Thema für alle ist, bräuchte man dieses Instrument vielleicht nicht ganz so dringend. Andererseits ist es natürlich so, dass man auch sich auch nicht unnötig unter Druck setzen lassen soll, denn am Ende wollen wir ja auch einen Gesetzestext haben, der auch vor Gerichten standhält und nicht wieder eingeklagt wird und eingesammelt wird. Insofern bin ich froh, dass alle Berichterstatter sich diese Zeit genommen haben, wir jetzt eine gute Grundlage schaffen und erwarten dann natürlich, dass der Beschluss, den wir hier im Parlament fassen, natürlich auch das internationale Abkommen beeinflussen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall der Anspruch des Parlaments und auch von Birgit Zippel. Und ich bin echt mal gespannt, wie das weitergeht im Trilog und dann eben auch mit Blick auf das Thema Cloud Act in den USA.
Welche Rolle spielt denn in diesem Kontext der CDU-EU-Abgeordnete Axel Voss? Er sitzt im Rechtsausschuss im Europäischen Parlament und er ist häufig Ziel harscher Kritik von Netzaktivisten, auch von Datenschützern. Ich denke dabei an das Theater, das sich rund um die Upload-Filter abspielte und in dem Voss ja eine wichtige Rolle als Hardliner gespielt hat. Man warf ihm damals vor, weder das Internet noch das Urheberrecht überhaupt richtig zu verstehen.
Ja, man hat ja sogar gesagt, das sei der Mann, der das Internet zerstört habe. Also ich habe da sehr viele Aufkleber gesehen, auch in verschiedenen deutschen Städten mit Axel Voss. Der hatte, glaube ich, dann keine schöne Zeit. Das stimmt, das ist ein sehr umstrittener Veteran, was das Digitale angeht im Europäischen Parlament. Und weil wegen eben dieses umstrittenen Artikels 13, also Haftbarkeit von Online-Plattformen. Und das Thema ist eigentlich jetzt wieder da, darüber sprechen wir ja auch noch. Damals gab es ja massiven Widerstand von Online-Plattformen und auch in der Zivilgesellschaft. Und jetzt spielt Voss mit der Bugwelle dieses Themas wieder eine Rolle, weil er sich hervorgewagt hat beim Stichwort digitalpolitische Geostrategie Europas. Also er ist da ein bisschen bei Thierry Breton, bei der Kommission, weil auch er sagt, mit seinem Know-how, mit seinem politischen Gewicht, wir müssen hier was tun. Er hat ein Manifest für die digitale Souveränität und geopolitische Wettbewerbsfähigkeit Europas vorgestellt. Okay. Das war ein Pressetermin, bei dem ich auch war. Und das Interessante ist, er ist da total vorgeprescht. Er wollte nicht länger warten, weil er sagt, diese Digitalstrategie auch der EVP, seiner eigenen Partei, seiner eigenen Fraktion hier im Parlament, steckt immer noch hier auch in den Diskussionen fest und das dauert ihm viel zu lange. Und da hat er sich eben entschlossen, da seinen Input auch als eigenes Dokument zu veröffentlichen. Und interessant ist auch, dass die CDU-Parteiführung in der Entstehung dieses Dokuments überhaupt nicht eingebunden war. Aha. Und er sagt, wir brauchen ein radikales Umdenken, um eben nicht zu einer digitalen Kolonie der USA oder Chinas zu werden. Stichwort Thierry Breton. Und er sagt ganz deutlich, im Vergleich zu diesen Staaten ist Europa nicht nur abgehängt, sondern von ihnen abhängig. Cloud Computing, KI, also künstliche Intelligenz und 5G, da müsse Europa eben eigene Kapazitäten ausbauen, anstatt irgendwo Monopole mit Daten zu füttern. Und auch er hat uns ein bisschen was erzählt.
Da muss man alleine aus Wettbewerbsgründen eben sich schon sagen, wir brauchen vielleicht eine eigene europäische Online-Währung, eine Kryptowährung. Wir brauchen eine eigene europäische Plattform, weil wir ansonsten das Feld wieder anderen überlassen und zu einer Situation kommen, die mehr in der Suchmaschinenebene einer solchen Situation dann gleichkommt.
Ja, also insgesamt ist Voss ziemlich frustriert über diesen langsamen Fortschritt in der Digitalpolitik. Und interessant ist auch, dass er ist ja ein sehr ruhiger, sehr freundlicher Mensch, aber im Grunde echt genervt und da auch beinhart in dem, was er fordert. Man muss dazwischen ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Statt Richtlinien will Voss nämlich Verordnungen. Also alles muss voll harmonisiert sein. Okay. Verordnungen gelten ja überall in der EU auf allen Gebieten und also Gebiete, die seiner Meinung nach digital vorankommen müssen.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist der Info Netzwelt. Ich rede mit unserem Brüssel-Korrespondenten Alexander Göbel über die Netzpolitik der Europäischen Union mit der neuen Kommissionschefin Ursula von der Leyen an der Spitze. Alexander, bleiben wir beim Thema Terrorabwehr. Das hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen. Die Debatte um die gesetzliche Schnelllöschung von Terrorinhalten im Netz, die ist weit fortgeschritten. Es geht um die Frage, welche Pflichten den Netzanbietern gegen die Verbreitung von terroristischen Inhalten auferlegt werden sollen. Da gibt es Dissens zwischen Parlament und Abgeordneten. Das Parlament hält diese Ein-Stunden-Regelung für völlig ausreichend und die Anbieter sollen demnach eine Stunde Zeit bekommen, die Inhalte zu löschen, wenn sie identifiziert wurden. Aber die Mehrzahl der Abgeordneten sagt, nee, das wollen wir anders haben. Wir möchten die Provider dazu verpflichten, proaktive Maßnahmen in die Wege zu leiten. Die sollen dafür sorgen, dass sowas gar nicht hochgeladen wird.
Ja, also ob solche automatisierten Systeme ihre Versprechen einlösen können, bleibt fraglich. Das sagen auch viele im Europaparlament, die sagen, das kann kein Allheilmittel sein. Diesem Gesetzesvorschlag habe ich auch immer wieder gehört, liege eine schwammige Terrordefinition zugrunde. Manche warnen auch vor Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Es gibt ja auch Internetpioniere wie Tim Berners-Lee, die immer auch wieder zitiert werden hier von Kritikern, die warnen vor einem in Europa zumindest beschädigten Internet, ohne dass das wirklich ein Kampf gegen den Terror, ein Beitrag dazu wäre. Und im schlimmsten Fall wird hier auch gewarnt, könnten eben von Behörden angeordnete Upload-Filter, also diese proaktiven Maßnahmen, automatisiert völlig legale Inhalte auch aus dem Netz fegen. Ja. Und damit sich die Betreiber einfach nicht auch dem Hauch einer Gefahr, einer Geldstrafe aussetzen. Und das ist natürlich dann eigentlich das Gegenteil von dem, was man will. Problem ist die Befürchtung von vielen Kritikern, dass diese gesetzlich verankerten Antiterrorfilter, diese Automatisierung, dass die noch nicht vom Tisch ist.
Dazu passt so ein bisschen, was Ursula von der Leyen angekündigt hat. Sie will ein neues Gesetz über digitale Dienste, das ist ein EU-Projekt. Der Digital Service Act soll auf den Weg gebracht werden. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen banal, was da drin steht. Es müssen bessere Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformdienste, Produkte geschaffen werden. Und damit soll der digitale Binnenmarkt vollendet werden. Ich weiß nicht, wie das so zusammenpasst. Aber Kritiker sagen schon, was da drin steht, das hätte Potenzial, die Mutter aller Schlachten, um die Internetrechte zu werden. Worum geht's denn da eigentlich im Detail?
Ja, also dieses Gesetz, Digital Services Act, an dem ja die Digitalkommissarin Margrethe Vestager zurzeit arbeitet, das soll nicht weniger erreichen als neue Spielregeln für Dienste im Netz. Es geht um erhöhte Verantwortung für Plattformen und was ich wirklich spannend finde, ist, es geht um die teilweise zumindest Abschaffung des sogenannten Provider-Privilegs. Derzeit ist es ja so, dass also diese Regelung, die es momentan gibt, Online-Anbieter noch davon freistellt, dass sie unmittelbar haften für Inhalte ihrer Nutzer. Und jetzt ist es so, dass dieses neue Papier da eine, die nennen das so harmlos, Anpassung der Haftungsregeln ins Spiel bringt. Also Anbieter sind bislang eben nur dann für illegale Inhalte haftbar, also für Urheberrechtsverletzungen und so weiter, wenn sie diese auf Aufforderung jetzt nicht entfernen. Und dieses neue Gesetz könnte eben laut dem Arbeitspapier stärker zwischen Plattformen unterscheiden und für manche Arten von Diensten diese proaktiven Maßnahmen vorschreiben. Das ist EU-Jargon und damit sind eben häufig Upload-Filter gemeint gegen vermeintlich illegale Inhalte.
Alexander, ist da ähnlich viel Konfliktpotenzial drin wie bei der E-Evidence-Verordnung? Das klingt mir ganz danach.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Debatte um den Digital Services Act könnte bald wirklich ähnliche Dimensionen erreichen wie die um die EU-Urheberrechtsreform. Die war ja schon sozusagen zum Lobbywettlauf geworden zwischen Digitalkonzernen und Rechteinhabern. Damals hatten sich die Rechteinhaber durchgesetzt. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Man kann sich auf jeden Fall vorstellen, was da hinter verschlossenen Türen schon für ein intensives Lobbying da um das Gesetz läuft. Wenn man sich den Branchenverband EDIMA anschaut, da gehören ja Konzerne wie Google, Facebook, Twitter, Snapchat dazu, die warnen davor, unmittelbare Haftung für Inhalte von Nutzern, weil sie sagen, das sind Änderungen, die vielleicht ganz verkehrte Anreize setzen für Dienste, die dann eben zu weniger statt zu mehr Vorgehen gegen illegale Inhalte führen könnten. Das heißt, man würde da das Kind mit dem Bade ausschütten und am Ende gar nicht wirklich gegen Terrorinhalte vorgehen.
Was hat die EU-Kommission unter der Leitung von Ursula Ursula von der Leyen für das Jahr 2020 in der Netzpolitik in der Agenda stehen. Was muss abgearbeitet werden? Welche Konsequenzen kann das für uns alle, die wir uns im Netz viel bewegen, haben? Darüber habe ich mit Alexander Göbel gesprochen, unserem HR-Korrespondenten im Studio Brüssel. Vielen Dank. Hier ist hr-info-Netzwelt. Digitale EU, die europäische Netzpolitik 2020, das ist das Thema unserer Sendung. Von Alexander Göbel haben wir gehört, dass EU-Binnenkommissar Thierry Breton die Europäische Union gerne vom Gängelband der USA und Chinas lösen möchte. Da geht es um Infrastruktur, um Cloud-Farmen, um den Ausbau von 5G. Bernhard Rohleder ist Bitkom-Hauptgeschäftsführer. Bitkom ist der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche und der ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Rohleder, mehr Infrastruktur, mehr datensensible Bereiche in die EU verlagern, Cloud-Formen bitte nicht mehr in Shanghai, sondern vielleicht künftig in Schlüchtern oder Schwäbisch Hall. Ist das Musik in den Ohren Ihrer Mitglieder oder sind die entsetzt, weil das ja vielleicht enorme Investitionen nach sich ziehen würde?
Wenn wir solche hochleistungsfähigen Infrastrukturen in Deutschland, in Europa aufbauen wollen, dann kostet das natürlich Geld. Aber es schafft natürlich auch Wachstum. Es gibt Unternehmen hier in der Region, die in der Lage sind, solche Infrastrukturen erstens aufzubauen, zweitens auch zu betreiben und zu unterhalten. Also insofern ist es nicht nur Investition, sondern das ist auch Umsatz für Unternehmen in diesen Wertschöpfungsnetzen. Und das ist durchaus gut. Und mehr Unabhängigkeit zu erlangen, auch das ist sinnvoll. Wir fragen uns gleichwohl, ob es denn wirklich ein Gängelband ist oder ob die Einbindung in diese internationale IT- und Digitalwirtschaft nicht auch große Vorteile für Deutschland und Europa hat.
Wäre es denn überhaupt realistisch, diese Infrastrukturen in Europa aufzubauen? Ich meine, die riesigen Serverfarmen von Amazon, von Google, Facebook, Twitter, die sind längst etabliert. Mir sagte mal jemand, da ist der Zug längst abgefahren.
Ja, also viele dieser Serverfarmen, die stehen ja in Europa. Sie werden dann nur nicht von europäischen Unternehmen betrieben, sondern von ihren europäischen Niederlassungen, also von US-Mutterhäusern oder auch von Mutterhäusern letztlich aus China. Facebook, Twitter spielen in dem Bereich kaum eine Rolle, aber Google, Amazon, Microsoft, auch die IBM, das sind die großen Anbieter in diesem Bereich. Es gab in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit bereits Versuche, alles hier ins Land zu holen, unter anderem in einer Kooperation zwischen der Telekom und Microsoft. Das hat dazu geführt, dass die Preise höher waren, die Leistungen nicht ganz so gestimmt haben und das Angebot ist jetzt wieder vom Markt genommen worden. Und genau das ist die entscheidende Frage. Gibt es denn auch die entsprechende Nachfrage nach diesen nationalen bzw. europäischen Angeboten? Und die Frage ist offen.
Wie abhängig ist denn die europäische IT-Branche grundsätzlich von den USA oder von China?
Die Abhängigkeit von beiden Regionen ist extrem. Das heißt aber nicht, dass wir von diesen Ländern gequält würden, sondern wir profitieren ja auch davon, indem wir hochleistungsfähige Technologie, die wir eben hier in Europa nicht in der Lage waren zu entwickeln und auch erfolgreich dann in Produkte im Markt zu übersetzen, dass wir solche Technologien und Lösungen zu oft sehr günstigen Preisen einkaufen können und dann hier einsetzen können, zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau oder in der öffentlichen Verwaltung.
Nun hat sich ja Anfang dieser Woche die Unionsfraktion im Bundestag auf einen, sagen wir mal, etwas wachsweichen Kompromiss geeinigt. Your way, ja, die dürfen dabei sein, wenn 5G aufgebaut wird. Aber nun drängt ja die Zeit, 5G muss schnell aus den Puschen kommen. Ist Ihr Verband glücklich mit diesem Hin und Her in der Politik um Your way und 5G?
Wir sind sehr unglücklich mit dem aktuellen Hin und Her. Die Diskussion kommt viel zu spät. Es sind Frequenzen ausgeschrieben worden, wurden versteigert für 6,4 Milliarden Euro. Es wurden sehr ambitionierte Auflagen den ersteigernden Netzbetreibern auferlegt. Und jetzt, nachdem das alles gelaufen ist, heißt es, ihr dürft aber bei euren Lieferanten nicht mehr so einkaufen, wie ihr das gerne möchtet. Und weiterhin ist unklar, ob denn die Unternehmen, die Technologie im Angebot haben, hier auch wirklich zum Zuge kommen dürfen. Also diese Diskussion, die hätten wir vor 3, 4 oder 5 Jahren führen müssen. Jetzt kommt sie definitiv zu spät.
Nun steht ja die Idee im Raum, sich zum Beispiel am Airbus-Konzept so ein bisschen zu orientieren. Die Netzausrüster waren diese Woche im Kanzleramt bei Kanzlerin Merkel. Da hat man darüber gesprochen, vielleicht sozusagen eine europäische Plattform der Hersteller für den gemeinsamen Aufbau von 5G mit Komponenten aus Europa aus dem Boden zu stampfen. Was halten Sie denn davon?
Die Airbus-Idee, die ist nicht neu. Die gibt es in der IT schon seit etwa 10 Jahren und das Airbus-Konzept Konzept und der Erfolg ist natürlich auch verführerisch, weil es das erste Mal war, dass es gelungen ist, in einem Bereich, wo wir im Grunde genommen alles verloren hatten, nochmal mit einer konzertierten gemeinsamen Anstrengung aufzuholen. Der große Unterschied zur ET ist, dass die Innovationszyklen in der Luftfahrt etwa 50 Jahre betragen und in der ET 5 Monate. Und das ist die große Frage, die sich jetzt stellt. Gelingt es denn in Hinblick auf diese extrem schnelle Entwicklung in der IT tatsächlich dort, wo wir Boden verloren haben, diesen Boden wieder gut zu machen und tatsächlich aufzuholen?
Gibt es denn in Europa keine ernsthafte Konkurrenz zu Huawei und deren technischem Know-how in Sachen 5G?
In 5G sind wir in Europa zum Glück herausragend gut aufgestellt. Es gibt weltweit 5 Anbieter, die 5G-Netze bauen können. 2 Chinesen neben Huawei, ZTE, Samsung kann das, aber auch Ericsson und Nokia. Da brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken, sondern genau diese Technologie haben wir im Land. Huawei jedoch baut nicht nur 5G-Netze. Huawei kann letztlich alles. Huawei baut mit die besten Handys der Welt, tolle Smartphones, aber auch große Server und Großrechner. Und ein solches Unternehmen, das im Grunde genommen das komplette Portfolio von IT und Telekommunikationsleistung hat, das gibt es in der Welt nirgendwo außer in China mit Huawei.
Hier ist HR Info Netzwelt. Ich rede mit Bernhard Rohleder, dem Geschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom. Herr Rohleder, anderes Thema, Terrorabwehr im Netz. Im Moment gibt es einen Dissens zwischen dem EU-Parlament und den Abgeordneten. Es geht um die Frage, welche Pflichten den Netzanbietern gegen die Verbreitung von terroristischen Inhalten künftig auferlegt werden sollen. Das Parlament hält die sogenannte Ein-Stunden-Regelung für ausreichend. Das heißt, die Anbieter sollen demnach 1 Stunde Zeit bekommen, solche Inhalte zu löschen. Die Mehrzahl der Abgeordneten will jedoch die Provider zu sogenannten proaktiven Maßnahmen gegen den Upload solcher Inhalte verpflichten. Was sagen denn die Mitglieder Ihres Branchenverbandes zu dieser Idee der Parlamentarier?
Wir verstehen natürlich, dass es den Anspruch gegenüber den Netzbetreibern oder den Plattformanbietern gibt, hier möglichst alle Inhalte möglichst schnell zu löschen. Die Frage, die Kernfrage, die sich hier stellt, ist, wer entscheidet denn, welcher Inhalt wirklich terroristischen Gehalt hat, terroristischen Charakter hat und aus dem Netz genommen wird. Und bei dieser Ein-Stunden-Regelung ist es so, dass auf behördliche Anordnung innerhalb 1 Stunde diese Löschung vorgenommen werden muss. Und das können die Plattformbetreiber auch leisten. Wir sind in einem ganz anderen Szenario, wo die Plattformanbieter selbst entscheiden sollen, zum Beispiel durch technische Maßnahmen wie einen Upload-Filter oder durch mehr oder weniger qualifiziertes Personal, welche Inhalte denn dem deutschen Recht genügen und welche nicht. Und das finden wir überhaupt nicht gut. Das ist eine hoheitliche, eine staatliche Aufgabe in einem hochsensiblen Bereich, in dem auch die Meinungsfreiheit berührt ist, in dem auch der Journalismus im Übrigen berührt ist. Und hier sehen wir nicht privatwirtschaftlich Unternehmen in der Verantwortung, diese Entscheidung zu treffen, sondern sie muss von einschlägig kompetenten und entsprechend qualifizierten Behörden kommen.
Sie haben mir ein Stichwort geliefert, das Personal. Ich frage mich, ob sowas denn überhaupt personell zu stemmen wäre. Das erfordert doch eine enorme Infrastruktur auf personeller Ebene. Algorithmen, das sehen wir ja bei YouTube, bei Twitter, die können das gar nicht oder nur sehr unzuverlässig leisten, was sich diese Abgeordneten da vorstellen.
Ja, Algorithmen können heute in einigen Bereichen schon sehr viel. Also sie finden zum Beispiel im frei zugänglichen Internet überhaupt keine Kinderpornografie mehr. Es ist eine große Plattform wie Facebook in der Lage, mit einem sehr puritanischen Ansatz auch andere Körpermerkmale, also zum Beispiel nackte Brüste von Frauen, aus dem Netz, aus ihrer Plattform zu entfernen. Das ist ganz einfach mit entsprechenden Bildanalyseverfahren. Sehr schwierig wird es, wenn es darum geht, den rechtlichen Gehalt zum Beispiel von geschriebenem Wort einzuordnen. Das schaffen auch Gerichte oft nur mit Mühen und nach monatelangen Verfahren mit Sachverständigenanhörungen. Und das kann derzeit noch kein Algorithmus und ob er das in 10 Jahren kann, ist in Frage zu stellen. Und hier muss einfach der Staat, müssen die Behörden in Vorleistung treten und dafür sorgen, dass das, was auch immer proklamiert wird, was in der analogen Welt gilt, muss auch in der digitalen Welt gelten. Auch dort muss deutsches Recht durchgesetzt werden, dass das auch tatsächlich so stattfindet.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Gesetz über digitale Dienste angekündigt. In der Agenda von der Leyen steht zu lesen, es müssen bessere Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen, Dienste und Produkte geschaffen werden und damit der digitale Binnenmarkt vollendet werden. Dieser sogenannte Digital Service Act, unter dem das zusammengefasst werden soll, hat nach Ansicht von Kritikern das Potenzial, die, ich zitiere mal, Mutter aller Schlachten um die Internetrechte zu werden. Denn von der Leyen will künftig nicht nur illegale, sondern, und jetzt kommt dieser merkwürdige Begriff, auch schädliche Inhalte aus dem Netz verbannen. Das ist ja ziemlich dehnbar. Wie denkt die IT-Branche darüber?
Ja, wir sind hier in einem hochkritischen Bereich. Es gab auch schon Vorschläge, wo eine Art Wahrheitsinstanz eingerichtet werden sollte, die das Richtige von dem Falschen, das Wahre von dem Unwahren unterscheidet. Und hier müssen wir sehr aufpassen, dass wir uns nicht in eine Situation begeben, in der das, was unsere Gesellschaft hier auszeichnet und im Übrigen auch von der chinesischen Gesellschaft signifikant unterscheidet, dass wir im Meinungspluralismus leben und dass zunächst einmal, solange er sich auf dem Boden von Recht und Gesetz bewegt, jeder sagen darf, was er will, dass wir diese Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, auch der Funktionsweise unseres Staats, nicht dadurch gefährden, dass wir jetzt die Plattformen mit der extremen Meinungsvielfalt, die auch oft über das Zulässige hinausschlägt, nutzen, um eine Situation zu schaffen, die uns ganz grundsätzlich als Gesellschaft und als Staat verändert.
Die Kommissionspräsidentin von der Leyen verbindet ja diesen Digital Service Act mit der Idee, den digitalen Binnenmarkt zu vollenden. Ich habe das nicht so richtig zusammenbekommen. Verstehen Sie, was sie damit meinen könnte?
Ja, es passt auch nicht wirklich zusammen. Also wir haben im digitalen Binnenmarkt ganz andere Herausforderungen, zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes. Da gibt es zwar eine Datenschutzgrundverordnung, die wird aber in jedem Land anders interpretiert und anders umgesetzt und vor allem im Vollzug dann ganz anders exekutiert. Da sind die großen Herausforderungen, wenn es darum geht, ein sogenanntes Level Playing Field zu schaffen, also in diesem extrem nachfragestarken Markt der Union auch wirklich Voraussetzungen für die Anbieter zu schaffen, für Startups zum Beispiel, dass sie nicht in 26 Ländern unterschiedliche Rechtsrahmen berücksichtigen müssen, sondern mit einem Angebot auch dann europaweit in den Markt gehen können. Und da hilft uns der DSA letztlich dieses neue Verfahren, das die Kommission vorstellt, nicht wirklich weiter.
Die neue Kommission hat ja Digitales ganz oben auf ihrer To-Do-Liste stehen, neben Klimapolitik und den Auswirkungen des Brexit. Wenn Sie, Herr Rohleder, für den Branchenverband Bitkom der Kommission jetzt etwas ins Stammbuch für 2020 schreiben könnten, was würde da drinstehen? Ein bisschen was haben Sie ja gerade schon genannt.
Ins Stammbuch würde ich ganz oben ein Thema schreiben und das ist das Thema Datenpolitik. Die Datenpolitik in der EU ist weiterhin inkonsistent. Wir müssen eine neue Balance schaffen in der Verwendung von Daten, gar nicht mal um wirtschaftliche Geschäftsmodelle zu entwickeln, sondern um Daten zu nutzen, weil Daten auch Datenschätze sein können, um sie zu nutzen, zum Beispiel um unsere Umweltproblematik besser in den Griff zu bekommen, unseren Verkehr besser zu steuern, um unsere Gesundheitsleistungen preiswerter und gleichzeitig auch besser an den Patienten orientiert zu machen. All das können Daten leisten und dafür müssen wir das Prinzip der Pseudonymisierung in den Mittelpunkt rücken und dafür sorgen, dass Daten erstens verwendet werden können, aber zweitens auch die Privatsphäre geschützt bleibt. Das funktioniert und hier muss die Kommission einen zweiten Anlauf wagen.
Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, dem Zentralverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Ich habe mit ihm und unserem Brüssel-Korrespondenten Alexander Göbel über die Strategie der EU-Kommission in der Digitalpolitik in diesem Jahr gesprochen und wir haben erfahren, die Kommission hat Großes vor, aber es weht ihr kräftiger Gegenwind nicht nur von Seiten der Industrie, sondern auch von Bürgerrechtlern und Netzaktivisten entgegen. Das war HR Info Netzwelt, jede Woche frisch, als Podcast in der ARD-Audiothek und überall im Netz, da wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Udo Langenohl. Bleiben Sie neugierig.